Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Lockdown Nummer 2 erstmal für einen Monat und nicht ganz so umfassend wie im Frühjahr, aber die Pandemie verlangt uns in der kalten Jahreszeit einiges ab und sie ist auch erstes Thema dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher. Gleich hören Sie ein Gespräch mit Klaus Müller, dem Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, über Corona und Konsumentenrechte. Außerdem geht es um einen anstehenden Transport von Atommüll-Brennelementen nach Biblis, um Tempo 30 innerorts in den Niederlanden und um eine neue Studie zum Insektensterben. Im Verbrauchertipp informieren wir dann über Nachbarrechte am Gartenzaun. Kontakte einschränken, Feiern absagen, Ausgehen in Bars oder Restaurants verboten. Die zweite Welle der Pandemie fordert wieder einiges von uns ab, auch wenn die Einschränkungen nicht ganz so weit gehen, wie sie im Frühjahr gegangen sind. Kanzlerin und Ministerpräsidenten waren sich gestern relativ schnell einig. Die Wucht der steigenden Infektionszahlen hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Aus Verbrauchersicht sind die Zumutungen heftig. Frage an Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Gehen die Einschränkungen zu weit?
Nein, das tun sie nicht. Und wir wissen, dass die überwiegende Zahl der Menschen bei uns in Deutschland Maßnahmen gegen die Corona-Krise, die verständlich sind, die fair sind und die auch in ihrer Wirkung nachgewiesen, also effizient und verhältnismäßig sind, akzeptieren, sogar begrüßen. Wir alle sind von der Pandemie ja auch selber betroffen, unsere Verwandten, Freunde, Bekannten. Aber die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass die Maßnahmen auch wirklich wirksam sind. Und das muss sie auch gut erklären.
Was muss sie da im Moment erklären? Wo ist der Erklärungsbedarf aus Ihrer Sicht?
Also wir sehen vor allem, dass Maßnahmen im touristischen und Freizeitbereich, das wird ja erstmal die größte Einschränkung aus Sicht unseres Alltags sein, dass diese Maßnahmen natürlich auf Zweifel stoßen. Natürlich die Gastronomiewirtschaft heftig dagegen vorgeht und ihre Wirksamkeit bezweifelt. Und Menschen, Verbraucher akzeptieren Maßnahmen, von denen sie überzeugt sind, dass sie wirken. Und das muss die Bundesregierung auch mit wissenschaftlicher Unterstützung, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut oder anderen Forschungsinstituten, einfach gut begründen. Sie muss die Menschen überzeugen. Und das Zweite ist, wir haben natürlich eine Situation, dass Menschen viele Dinge bereits bezahlt haben. Im Konzertebereich, im Freizeitbereich, mit den Fitnessstudios. Und wir hatten die sehr unangenehme Situation, dass die Bundesregierung Anfang des Jahres hier Zwangsgutscheine verordnet hat. Das gab auch viel Protest dagegen. Und es ist wichtig, dass diese Maßnahme jetzt nicht fortgeführt wird. Und man muss natürlich überlegen, was passiert, wenn jetzt Unternehmen tatsächlich in die Insolvenz gehen.
Sie sagen, die Zwangsgutscheine sollen nicht fortgeführt werden. Die haben aber doch manchen Unternehmen durch die Krise geholfen. Warum muss man das jetzt abbrechen?
Weil diese Maßnahme einseitig zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher gegangen ist. Ich bin sicher, es gibt eine große Welle der freiwilligen Solidarität, die sagt, mit meinem Theater um die Ecke, den ermögliche ich auf freiwilliger Basis diese Gutscheine. Wenn die Bundesregierung sagt, sie verordnet hier Zwangsmaßnahmen, dann muss sie auch für eine Insolvenzabsicherung sorgen. Das hat sie nicht getan. Und wir haben jetzt ja tatsächlich das Risiko, dass viele im Kulturbereich, im Sportbereich, im Eventbereich vor großen Problemen stehen. Und diese Gutscheine sind dann natürlich schlicht wertlos. Und dann hätten die Verbraucher hier eine große Last zu tragen. Und wenn auf der anderen Seite 75% des Umsatzes ersetzt werden sollen im November, was eine faire und großzügige Maßnahme gegenüber einem Unternehmen ist, da muss die Bundesregierung überlegen, dass sie auch in dem Bereich, wo es Verbraucher betrifft, ebenfalls zu einer Absicherung beiträgt.
Was soll ich denn als Verbraucher tun, wenn mein Veranstalter, von dem ich einen Gutschein habe, insolvent ist? Muss ich das einfach das Geld abschreiben?
Leider ja. Und insofern ist es wichtig, dass die Politik, wenn jetzt die Maßnahmen von gestern in Gesetze gegossen werden müssen, in Verordnungen gegossen werden, dass sie auch an der Stelle sagt, wir helfen den Unternehmen, was richtig ist. Mit Kurzarbeitergeld wurde vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geholfen, was richtig ist. Die Bundesregierung hat sich entschieden, mit 75% des Umsatzes den Unternehmen unter die Arme zu greifen. Und das wäre eine gute Messlatte, um auch das Risiko bei den Zwangsgutscheinen mit Blick auf Insolvenz und Pleiten abzudämpfen. 75% könnte eine gute Messlatte sein, die die Bundesregierung auch hier übernimmt.
Sie sammeln Erfahrungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern mit Veranstaltern und Unternehmen in Bezug auf Fairness im Umgang mit Absagen zum Beispiel. Wie fallen die denn aus?
In der Tat, das größte Beschwerdeaufkommen bei den Verbraucherzentralen sowohl in der ersten Welle der Pandemie und wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Wochen betraf den Reise- und Flugbereich. Und leider müssen wir hier ein sehr, sehr negatives Fazit ziehen. Viele Unternehmen haben versucht, auch hier Zwangsgutscheine auszustellen, obwohl es dafür keine rechtliche Grundlage gibt. Das haben Brüssel und die Verbraucherschützer zum Glück verhindert. Viele Fluglinien immer noch, und wir reden jetzt von Ende Oktober, dabei Vorauszahlungen aus dem Oster-, aus dem Sommerurlaub zu erstatten. Das ist leider ausgesprochen peinlich und unangenehm an der Stelle. Und bei Unternehmen wie die Lufthansa, die ja milliardenschwer vom Steuerzahler unterstützt wurden, ist dieses unverständlich. Für die Politik bedeutet das, das jetzige Vorkassemodell, das geht einseitig zulasten der Verbraucher und hier brauchen wir eine politische Änderung.
Laufende Abonnements, etwa von Fitnessstudios oder von Theatern oder auch Dauerkarten vom Profifußballverein, die können ja jetzt erstmal nicht wahrgenommen werden. Wie sorge ich dafür, dass ich für nicht erbrachte Leistungen nicht unangemessen bezahle?
Das ist genau das Problem, vor dem jetzt viele tausend Verbraucher stehen werden. Erstens, oft hilft Reden. Das heißt, in dem Moment, wo es meine Theaterkarten für nächste Woche sind, in vielen Situationen hilft hier Kontakt aufzunehmen und dann ist es erstmal meine Entscheidung, wie ich damit umgehen möchte. Nach wie vor gilt bis Ende dieses Jahres, dass eben Zwangsgutscheine rechtlich möglich sind. Das ist eine schwierige Diskussion, weil das Insolvenzrisiko natürlich steigt und hier ist unsere klare Forderung an die Bundesregierung, so wie 75% des Umsatzes bei den Unternehmen abgefedert werden, wäre es absolut richtig, auch das Insolvenzrisiko zu 75% von der Bundesregierung zu übernehmen.
Das Interview mit Klaus Müller haben wir unmittelbar vor der Sendung aufgezeichnet und die stellenweise schlechte Telefonqualität bitten wir zu entschuldigen. Mitten in der Corona-Pandemie steht ein Atommülltransport an, und zwar nach Biblis in Hessen. Heute früh bestätigte das hessische Umweltministerium, das Schiff Pacific Grip hat mit 6 Castor-Behältern an Bord den Hafen in Großbritannien verlassen und soll demnächst in Deutschland vor Anker gehen. Wo genau, das sagen die Behörden nicht. Anschließend geht der Transport mit dem Zug weiter. In Biblis sollen die Castoren auf dem Gelände des stillgelegten RWE-Atomkraftwerks gelagert werden. Heute äußerten sich Polizei und Umweltministerium in Hessen zu dem Transport. Ludger Fittkau ist unser Landeskorrespondent in Hessen. Herr Fittkau, was ist denn zu erwarten und wann dürfte das Schiff ankommen?
Wann genau das Schiff ankommt, Herr Ehring, das haben Sie schon gesagt, das verraten die Behörden nicht. Da gibt es Sicherheitsgründe. Michael Kölbel von der Gesellschaft für Nuklearservice, die sind für diesen Transport zuständig, begründete das so.
Ja, wenn das Schiff dann nach mehrtägiger Seereise in Deutschland ankommt, das war jetzt sehr schwammig. Wir dürfen Ihnen aus Sicherheitsgründen weder genaue Zeiten sagen, noch dürfen wir Ihnen die genaue Route sagen. Drum durften wir im Vorfeld nicht sagen, wann das Schiff abfährt. Wir dürfen Ihnen nicht sagen, wann das Schiff ankommt. Wir dürfen Ihnen sagen, dass es ein norddeutscher Seehafen ist. Wir sagen Ihnen aber nicht, welcher. Wir werden erst sagen, wenn das Schiff angelegt hat, dann gibt es von uns eine Pressemitteilung.
Das liegt natürlich auch daran, dass schon Proteste im Hafen vorgesehen sind. Umweltschützer wollen mit Booten dieses Schiff schon blockieren, wenn es anlegt. Von Nordenham ist die Rede, aber wie gesagt, es wird nicht bestätigt.
Proteste von Atomkraftgegnern sind also zu erwarten und der Protest ist auch umstritten. Wie kann das denn unter Corona-Bedingungen gesichert werden?
Das war heute ein wichtiges Thema bei dieser Pressekonferenz. Zugeschaltet war auch Virginie Wegner vom Landeskriminalamt Hessen, die für den hessischen Teil zuständig ist. Der Transport endet ja in Südhessen. Und sie sagt, es ist sehr schwierig, unter Hygienebedingungen den Polizeieinsatz zu gewährleisten. Es sind mehrere tausend Polizisten im Einsatz. Die genaue Zahl wird auch nicht genannt. Und sie sagt, man müsste jetzt immer abwägen zwischen Hygienebedingungen und eben auch dem Demonstrationsrecht, das gewährleistet sein müsse.
Dann müssen wir das auch gewährleisten. Und das ist unser gesetzlicher Auftrag. Und letztlich ist das immer eine Einzelfallentscheidung und deswegen werden wir auch sehr sensibel damit umgehen, sodass wir letztlich das Recht auf zum Beispiel Versammlungsfreiheit den Verordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz gegenüberstellen müssen und dann auch im Sinne einer Verhältnismäßigkeitsabwägung unsere Entscheidung treffen müssen.
Das heißt, man kann damit rechnen, dass auf dem Transport in Deutschland auch Gerichte noch eingeschaltet werden. Was ist möglich? An welcher Stelle kann demonstriert werden? Möglicherweise auch wegen Corona dann eben im Abstand zur Transporttrasse auf der Bahn.
Die Umweltorganisation BUND hatte ja gegen den Transport nach Biblis geklagt, unter anderem mit dem Argument, die Kastoren wären im Schadensfall vor Ort gar nicht zu reparieren. Was sagt denn die hessische Landesregierung zu diesem Argument?
Ja, dazu äußerte sich jetzt nicht die Landesregierung, sondern die Bundesbehörde, die jetzt zuständig ist. Das ist eine Bundesbehörde, die zum Umweltministerium gehört, die für die Zwischenlagerung zuständig ist. Und da sagte Burkhard Rosen, das ist da der Pressesprecher, explizit ging er auf dieses Argument des BUND ein und sagte dazu Folgendes.
Das genehmigte Reparaturkonzept, hier wurde immer auch in den letzten Wochen von einer heißen Zelle gesprochen, die angeblich erforderlich sei. Diese benötigen wir nicht. Wir haben also im Zwischenlager einen sogenannten Wartungsbereich mit Arbeitsbühne, in der wir zu dem sehr unwahrscheinlichen Fall einer Behälterreparatur diese vornehmen können. Das heißt, in allen denkbaren Reparaturszenarien bleibt der Behälter nicht verschlossen und wir benötigen dafür keine heiße Zelle.
Das ist allerdings ein kritischer Punkt, muss man sagen, weil der BUND hatte auch in seiner Klage, die letztendlich zurückgewiesen wurde, hat aber argumentiert, es kann ja sein, dass der Behälter eben mal kaputt geht, dass er mal geöffnet sein kann. Und dazu hat eben Herr Rosen jetzt nichts gesagt, was passiert, wenn der Behälter geöffnet ist. Dann fehlt eben diese sogenannte heiße Zelle, also eine Reparaturvorrichtung, die sozusagen nochmal einen Schutzraum bietet. Also das ist ein Schwachpunkt in der Argumentation der Behörden.
Ludger Fittger war das, unser Hessen-Korrespondent, über einen anstehenden Atommülltransport nach Biblis. Herzlichen Dank. Zu unserem nächsten Thema. Langsam Autofahren, das kann Leben retten, vor allem Kinderleben. Denn wer noch ungeübt ist im Verkehr, ist bei einem Unfall einem besonderen Risiko ausgesetzt. Und so gibt es immer wieder Diskussionen darüber, ob Tempo-30-Zonen ausgeweitet werden sollen oder gar generell das Tempo in geschlossenen Ortschaften gesenkt werden soll. In den Niederlanden soll künftig innerorts Tempo 30 gelten. Nur da, wo es ausdrücklich erlaubt ist, darf man dann schneller fahren. Die Entscheidung war umstritten. Ludger Katzmierzer berichtet darüber.
Yes, twitterte die Grünen-Abgeordnete Susanne Kröger zufrieden nach der Abstimmung im niederländischen Parlament. Mit klarer Mehrheit hatte die Zweite Kammer ihrem Antrag zugestimmt, innerorts überall im Land Tempo 30 einzuführen. Bislang gilt in den Niederlanden wie in Deutschland, dass eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern die Regel ist und 30 die Ausnahme. Künftig soll es genau umgekehrt sein. Ein Auto hat bei Tempo 30 einen kürzeren Bremsweg als bei 50. Deshalb wollen wir, dass 30 die Regel wird. Außer da, wo es sicher ist, schneller fahren zu können. Dort dürfen Ausnahmen gelten, das muss man dann sehen. Auf Ausfallstraßen und anderen gut ausgebauten Wegen dürfen Autofahrer also auch in Zukunft etwas mehr Gas geben. Ansonsten gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde, wie schon jetzt in vielen Wohngebieten oder rund um Schulen und Sportstätten. Susanne Kröger von GroenLinks, den Grün-Linken, ist das aber zu wenig. Wenn ein Kind von der Schule nach Hause fährt, dann radelt es durch verschiedene Innenstadtgebiete. Außerdem liegen in einer Stadt meistens mehrere Schulen. Wenn du also die Schulumgebung großzügig sichern willst, dann ist überall 30 sehr sinnvoll. Kröger geht davon aus, dass durch das neue Tempolimit im Straßenverkehr 30% weniger Menschen verletzt oder getötet werden. Skandinavische Städte wie Oslo und Helsinki hätten bereits gute Erfahrungen mit Tempo 30 gemacht, so die Politikerin. Gut ein Dutzend Organisationen haben die Pläne der Grünen und der reformierten Partei SGP unterstützt. Darunter der Fahrradbund und der Verkehrssicherheitsverband VVN mit seinem Vorsitzenden Rob Stomphorst. Ein Drittel aller Verkehrstoten stirbt wegen zu hoher Geschwindigkeit. Die Kommunen haben deshalb ihre Tempo-30-Zonen schon deutlich erweitert. Jetzt geht es darum, den letzten Schritt zu machen. Also sollten wir die Ärmel hochkrempeln, um das hinzukriegen. Der Auftrag geht an Verkehrsministerin Cora von Nieuwenhuizen. Sie hält persönlich nichts von einer Umstellung auf Tempo 30, weil diese Höchstgeschwindigkeit schon jetzt auf 70% aller innenstädtischen Wege Realität ist. Daraus nun eine allgemeingültige Regel zu machen, werde die Kommunen viel Geld kosten, argumentiert die Ministerin der konservativ-liberalen VVD. Die Städte und Gemeinden müssten die Beschilderungen ändern und verkehrsberuhigende Baumaßnahmen durchführen, damit sich die Autofahrer auch an das Tempolimit hielten, so von Nieuwenhuizen. Vor einem Jahr haben die Niederländer bereits auf Autobahnen die Höchstgeschwindigkeit tagsüber reduziert, von 130 auf 100 km/h. Experten gehen davon aus, dass es mindestens ein Jahr dauern wird, bis das neue Tempo 30 in Innenstädten landesweit in Kraft treten kann.
Die Niederlande führen innerorts Tempo 30 ein und Ludger Kaczmierczak berichtete. Die Insekten werden weniger. Drastische Ergebnisse hatte schon vor 3 Jahren eine Studie aus Krefeld gebracht. Bei fliegenden Insekten fanden die Forscher einen Rückgang der Biomasse um 75% innerhalb von 3 Jahrzehnten. Eine Langzeitstudie mit noch größerer Zeitspanne wird zur Stunde in Stuttgart vorgestellt. Es geht um ein halbes Jahrhundert und der Rückgang der Insekten ist teilweise noch viel größer. Von manchen Arten sind nur noch 3% übrig geblieben. Der Rückgang liegt also bei 97%. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms verfolgt die Präsentation der Studie in Stuttgart. Um welche Insektenarten geht es da?
Es geht in allererster Linie um ganz viele verschiedene Arten von Schwebfliegen. Die wurden gezählt hier auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg immer im Spätsommer, Herbst, wenn die nämlich gen Süden gewandert sind. Man hat da 2 verschiedene Methoden angewandt und je nach Methode kommt es dann eben zu diesen Ergebnissen. Also entweder 97% Rückgang oder 90% weniger solcher Schwebfliegen. Aber auch andere Insekten hat man gezählt, sogenannte Waffenfliegen oder Schlupfwespen. Und auch da ist noch mehr als nur jeder 8. fliegt da vorbei im Vergleich zu den 70er Jahren.
Wie wurde das denn erfasst und von wem?
Der Hauptinitiator dieser Studie ist eigentlich ein studierter Förster und er ist aber eben auch ehrenamtlich und seit Jahrzehnten Vogelkundler und Insektenforscher. Wulf Gatter heißt dieser Mann und der hat ehrenamtlich eben diese Forschungsstation dort errichtet auf der Schwäbischen Alb auf dem Randecker Maar. Das ist ein ehemaliger Vulkantrichter sozusagen und das Ganze eben seit Jahrzehnten dort spendenbasiert betrieben. Auch andere Ehrenamtliche haben ihn dann natürlich immer wieder unterstützt bei diesen Zählungen. Und eigentlich wollte er damals in den 70er Jahren, Anfang der 70er, hat er angefangen, so Wanderungsbewegungen von Insekten und Schwebfliegen zu dokumentieren, weil er gesehen hat, dass die da sich an dem Hang sozusagen immer sammeln und es sei ein guter Ort und hat dann eben das lange gemacht und hat dann vor 7 Jahren nochmal angefangen zu gucken, ja, wie viele sind es denn jetzt heute? Und das waren eben erschreckende Ergebnisse. Und ja, dieser Ort ist eben ganz praktisch, um das zu sehen, weil diese wandernden Insekten, die fliegen da eben gen Süden und der Trichter geht in Norden auf und die kommen dann da alle rein und konzentrieren sich da und deswegen kann man das eben da ganz gut ablesen. Man hat sowohl mit dem bloßen Auge gezählt, da war dann so eine Methode, dass man 4-mal die Stunde immer 1 Minute lang gezählt hat, aber man hat auch so Fangnetze, sogenannte Reusen, aufgestellt, um dann zu gucken, wie viele landen denn da noch drin.
Und wie aussagekräftig ist das Ergebnis? Kann man daraus ganz allgemeine Rückschlüsse ziehen?
Also die Forscher sagen, dass es insofern sehr aussagekräftig ist, weil so einen langen Zeitraum für eine Studie hat es noch nie gegeben. Also die ersten Zählungen sind tatsächlich von 1972 und was auch dafür spricht, die Methode ist sehr konstant geblieben. Also man hat jetzt nicht irgendwie ständig was verändert über die Jahrzehnte, sondern man hat immer ähnlich gemessen. Deshalb ist es eben auch vergleichbar. Da gibt es natürlich Jahresschwankungen bei diesen Insektenwanderungen, aber über den langen Zeitraum, so sagen zumindest die Forscher, und die Deutlichkeit der Ergebnisse kann man durchaus eben Rückschlüsse darauf ziehen, dass es insgesamt ein Problem ist. Was auch dafür spricht, ist, dass diese Insekten, diese Schwebfliegen eben ja wandernde Insekten sind. Das heißt, es ist jetzt kein lokales Phänomen oder so, was wir da sehen. Und nur um mal ein paar Zahlen zu nennen, also im August 1972 sind da 10.000 solcher Schwebfliegen pro Stunde durchgewandert, durchgeflogen und im Jahr 2017 waren es eben noch 290. Und ähnlich ist es auch, wenn wir auf diese Netzfangquoten gucken, auch da ist sozusagen nur noch ein Zehntel übrig bei dieser etwas genaueren Messmethode. Das Ganze ist auch kein Schutzgebiet wie bei der Krefeld-Studie, sondern ist eben ein ganz normales sozusagen Gebiet. Und da kann man eben sehen, das ist wirklich, hat eine heftige Auswirkung.
Was ist denn das Fazit, was die Forscher ziehen?
Also da fallen sehr deutliche Worte. Der Wulf Gatter, der Forscher selbst, sagt, es ist wirklich niederschmetternd, weil da jetzt im Moment wirklich kaum noch was in solchen Fangnetzen landet im Vergleich zu vor 50 Jahren. Der umweltpolitische Sprecher der Grünen hier in Baden-Württemberg im Landtag, Markus Rösler, sagt, das ist katastrophal. Er war früher auch selbst dort aktiv bei den Zählungen und setzt sich jetzt auch für diese Themen hier im Landtag ein. Und das zeigt eben erstmal, nicht nur die Insekten verschwinden, sondern eben auch ihr Lebensraum. Sie verschwinden, weil sie keine solche Magerwiesen mehr finden, wie sie eigentlich sehr üblich sind, so auch für die Schwäbische Alb, weil sie diese Pflanzen und Blumen nicht mehr finden als Nahrung. Auch zum Beispiel sehr deutlich kann man ablesen an der Studie, dass die Schwebfliegen, die sich von Blattläusen ernähren, die sind eben auch extrem zurückgegangen. Und da sieht man eben ja auch diese Tiere, diese Insekten gibt es nicht mehr. Und ja, man kann eben auch daraus ablesen, das sagt vor allem der Grünen-Politiker, dass ein Zeitraum von einem Jahrzehnt, das reicht noch nicht aus, um das zu sehen. Man hat eben in den 70er, 80er Jahren noch nicht erkennen können, wie der Rückgang vonstatten geht. Aber eben dieser lange Zeitraum zeigt es. Wir brauchen also mehr Beobachtung, mehr Monitoring. Und die Politik muss handeln. Man hat hier zwar schon was gemacht, aber es muss noch mehr passieren, vor allem eben bei diesen Lebensräumen für diese Art von Insekten.
Katharina Thoms, unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin, war das über eine Studie zum Insektenschwund. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Der Schengener Vertrag hat die Grenzkontrollen zwischen vielen europäischen Ländern längst abgeschafft. Doch Grenzen gibt es natürlich weiterhin. Besonders wichtig, Grundstücksgrenzen. Immer wieder geraten Nachbarn in Streit um die zulässige Höhe von Zäunen, um herunterfallendes Obst oder ähnliche Dinge. Was im Einzelnen erlaubt oder verboten ist, das regeln oft örtliche Vorschriften. Doch es gibt auch Grundsätze, die überall gelten. Der Verbrauchertipp von Iris Milde.
Jeder Nachbar hat das Recht, sein Grundstück auf eigene Kosten mit einem Zaun oder einer Hecke einzufrieden, sagt René Hobusch, Rechtsanwalt in Leipzig und Präsident des Eigentümerverbands Haus und Grund Sachsen.
Ich habe das Recht zur Einfriedung. Ich empfehle aber immer, um Nachbarschaftsstreit zu vermeiden, doch besser vielleicht vorher mal miteinander reden. Vielleicht baut man den Zaun dann auch zusammen. Denn auch wenn man ihn einseitig errichtet hat, tragen dann die Kosten für die Unterhaltung der Einfriedung Eigentümer und Nachbar zu gleichen Teilen.
Sofern der Zaun auf der Grundstücksgrenze steht. Die Höhe eines Zauns oder einer Hecke sowie die Abstände zur Grundstücksgrenze sind länderspezifisch und im Nachbarschaftsgesetz eines jeden Bundeslandes geregelt. Allgemein gilt jedoch, dass die errichtete Einfriedung ortsüblich sein muss.
Ortsüblich ist das, was eben ein einheitliches Bild ergibt, was die übliche Art der Einfriedung und Begrenzung von Grundstücken ist. Das ist ortsüblich. Wenn ich jetzt überall eine Hainbuchenhecke habe, dann ist das eine ortsübliche Einfriedung. Wenn ich dann dagegen zum Beispiel mit Betonfertigteilen mein Grundstück abschirmen möchte, dann kann das schon wieder nicht mehr ortsüblich sein zum Beispiel.
Wer genau wissen will, was in der eigenen Nachbarschaft ortsüblich ist, kann sich beim Stadtplanungsamt informieren. Im Unterschied zu einem Zaun muss eine Hecke regelmäßig geschnitten werden, meist ein- bis zweimal im Jahr. Um die Hecke auf dem eigenen Land in Form zu bringen, kann es notwendig sein, das Grundstück des Nachbarn zu betreten. Das wird durch die sogenannten Hammerschlags- und Leiterrechte ausdrücklich erlaubt. Rechtsanwalt René Hobusch.
Auch hier gilt, einfach vorher mal mit dem Nachbarn reden und nicht einfach aufs Geradewohl und eigene Faust zum Nachbarn rübergehen und sagen, ich muss jetzt mal den Zaun streichen oder ich muss mal meine Hecke schneiden. Das kommt immer ganz schlecht an, wenn man das Samstagnachmittag macht, wenn der Nachbar gerade seine Silberhochzeit im Garten feiert.
Das Gespräch suchen sollte man auch, wenn man der Meinung ist, dass der Heckenschnitt oder der Schnitt eines grenznahen Baumes überfällig ist oder die Hecke die zulässige maximale Höhe überschreitet. Kommt der Nachbar der Aufforderung in angemessener Zeit nicht nach, darf man zwar selbst Hand anlegen, aber
an der Stelle aber auch Obacht und Vorsicht. Schneidet man zu viel, schneidet man zu stark zurück, geht hinterher die Hecke oder der Baum ein oder gibt es andere Probleme, kann auch das zum Streit und zu Schadenersatzansprüchen führen.
Früchte, die am Nachbarbaum hängen, dürfen nicht gepflückt werden. Fallobst gehört dagegen demjenigen, auf dessen Grund und Boden es fällt. Das gilt allerdings auch für das Laub von Nachbarsbaum. Lassen sich Zwistigkeiten nicht mehr im gegenseitigen Einvernehmen lösen, rät René Hobusch von Haus und Grund Sachsen, sich zunächst an ein Schiedsamt bzw. eine Schiedsstelle zu wenden.
Die sind von den Gemeinden eingerichtet und da fallen geringfügige Gebühren an. Und in der Regel hat man dann eine Lösung, die für beide tragfähig ist und muss nicht einen in der Regel dann auch kostenintensiven Streit vor Gericht führen.
Der Verbrauchertipp von Iris Milde war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer. Und da ist die Bundestagsdebatte über den Corona-Lockdown zentrales Thema. Und es gibt ein Gespräch mit dem Staatsrechter Ulrich Battes über die Frage, wie rechtmäßig das Ganze ist.